Und ich glaube, sie ist ihm auch total dankbar, weil ganz ehrlich, wenn der die nicht anziehen würde, würde die aussehen wie Grütze.
Blablabla. Das stimmt doch nicht. Außerdem zieht er sie nicht an wie eine Puppe, sondern er hatte vielleicht
dass er ihr Stylist zu Beginn war. Und
das stimmt ja auch.
Dass dann aber auch ihre StylistInnen auch allesamt aus dem Yeezy-Umfeld kamen. Allesamt kamen aus dem Yeezy-Umfeld.
Naja,
aus seinem Kreativcamp sozusagen.
Ja,
er ist schon ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Braut so aussieht, wie sie aussieht.
Am Ende ist es Kim selber, denn sie trägt es ja. Das heißt, du kannst sie anziehen, was du willst. Sie muss es ja auch leben. Das heißt, sie ist ja der Körper, der die Sachen trägt. Deswegen hat Kanye West vielleicht ein paar kleine Tipps gegeben, wo die Reise hingehen könnte.
Deine Wahrnehmung ist so verschoben, was diese Frau angeht.
Ich mag einfach Kim Kardashian, sorry.
Und Kanye West nicht.
Ich mag den gar nicht.
Ja, siehst du, und das merkt man. Ich habe aber auch durchaus...
Magst du Kim Kardashian?
Ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht, aber ich finde die auch nicht doof.
Ich finde Kanye West auch nicht doof. Ich würde niemals sagen, dass er doof ist.
Oh.
Ich habe einfach gar keinen Zugang zu ihm. Ja. Er interessiert mich nicht.
Ich verstehe das nicht. Egal. Wollen wir einfach anfangen?
Ich akzeptiere deine Kanye West-Liebe. Also akzeptiere meine Kim-Liebe.
Das Problem ist, ich liebe den ja noch nicht mal. Ich finde den total schwierig und problematisch und tue mich auch immer schwer damit, den zu verteidigen.
Tust du aber.
I know.
Ja.
I know. Will ich eigentlich gar nicht. Egal. Okay.
Kim.
Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einem Podcast, der den Namen Tratsch und Tacheles trägt und wie eben schon in diesem wunderbaren Jingle vorgetragen von Tarek Tesfu und mir hat eine Tesfay moderiert wird. Hallo.
Ja, guck, ich bin auch da. Hallo, hallihallo, Tratsch und Tacheles. Es
hallo,
geht Tarek. Weiter.
Ja,
hi. Ich freue mich voll.
Na, wie geht's dir heute?
Mir geht's bombastisch.
Gleich so, ja?
Ja, mir geht's bombastisch, denn hallo, wir beide sitzen hier. Warum soll's mir da nicht gut gehen?
Da ist das Leben immer sofort gut, ne?
Mhm.
Ja, ich bin heute auch mit absurd guter Laune hier, obwohl mein Morgen bisher total katastrophal war.
Ja.
Aber ist egal, hier sind wir und jetzt sitze ich mit dir in diesem Studio und freue mich sehr, dass wir beieinander sind bei der zweiten Ausgabe von Tratsch und Tacheles im neuen Jahr.
Ja, und das neue Jahr, Heiligsblechle. Weißt du, man denkt sich so 2020, wir haben es geschafft. Und dann kommt 21 und gibt dir direkt in den ersten zwei Wochen die ordentlichsten Watschen, die man sich so vorstellen kann. Ich meine, Hilfe, was ist los in der Welt?
Hey, es war echt verrückt, ne? Weil wir saßen vor zwei Wochen, auf den Tag vor zwei Wochen hier und waren so, hey, alles neu und so und das ist eine Zäsur und wir machen das jetzt alles besser und so weiter und so fort. Hatten aber natürlich auch im Hinterkopf, dass es durchaus sein könnte, dass das nur ein eingebildetes Gefühl ist und dass sich ja nichts verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr. Und Tatsache ist es genau so.
Aber dass es so krass wird?
Nee.
Also ich war jetzt ja auch so okay optimistisch, ne?
Ja.
So, also ich war jetzt nicht naiv optimistisch, aber ich war schon so, okay, das können wir schon besser alles,
ja,
ne?
Ja.
So, und jetzt kommt 2021 und
Ach Leute, lasst uns kurz drüber sprechen, was in den letzten zwei Wochen alles passiert ist. Einfach nur, um den Ton für diese Sendung so zu setzen und dann zu wissen, auf welcher Basis wir uns gemütsmäßig heute bewegen.
Auf welchem Müllhaufen?
Auf welchem Trümmerhaufen?
Trümmerhaufen.
Auf welchem Trümmerhaufen von 2021 wir hier schauen. Seit wir das letzte Mal vor zwei Wochen hier beieinander saßen, hat sich noch gar nicht so viel verändert im Sinne von Body Positivity. Denn die Klatschpresse macht genau da weiter, wo sie bei der letzten Ausgabe aufgehört hat. Zum Beispiel gibt es in der InTouch ein 24-Seiten-Schlank-Special, wo man sich auch denkt, wait, what?
Warum 24 Seiten? So kann man sich fragen. Und aber auch, also was da drin steht, ist auch sehr, sehr witzig, denn es geht um Diät-Tipps der Stars natürlich mal wieder und aber auch, wie man ohne Sport schlank sein kann. Und Hadi, da ist ein Tipp für dich mit dabei,
jetzt
denn Gärtnern hilft einem beim Schlanksein.
Ja,
da
boom.
Musste ich an dich denken, als ich das in der InTouch gelesen habe.
Also außerdem gibt's noch Bodyshaming geht eins und eins weiter. Schwangerschaftsdruck wird erzeugt, zum Beispiel auf die arme Taylor Swift.
Und es geht natürlich gar nicht so heiter weiter, denn es geht dramatisch weiter, beziehungsweise ja, hat Michael Wendler, die kleine Kackbratze, hat einen sehr ekelhaften KZ-Vergleich gemacht mit den hiesigen Corona-Bestimmungen, hat gesagt, hey, wir sind so unfrei wie zum Beispiel Menschen. Also ja, also ich will es gar nicht aussprechen, was er da genau gesagt hat. Das ist einfach nur widerlich, antisemitisch at its best und einfach nur widerlich. Und deswegen wurde er jetzt bei DSDS rausgeschnitten oder soll rausgeschnitten werden. Spannend, wie das ausschauen soll. Ich würde mal sagen, wir können auch einfach DSDS komplett rausschneiden.
Ja, ach komm, das ist auch so ein Ding, wo man sich denkt, braucht doch eigentlich keiner mehr.
Braucht
außerdem habe ich auch das Gefühl, dass wir am Wochenende so haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschlittert sind. Ich weiß, der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Die CDU hat einen neuen Parteivorsitzenden gewählt am Wochenende. Und da standen drei weiße Männer zur Wahl. Der eine ist Jurist aus NRW, der zweite war Jurist aus NRW und der dritte war auch Jurist aus NRW. Und gewonnen hat ein Jurist aus NRW.
Yay, Juhu. Aber es ist zum Glück nicht Friedrich Merz. Geworden.
Es ist zum Glück nicht der furchtbare Jurist aus NRW geworden, sondern der ein bisschen lustigere, also weißt du, so der Armin. Das Arminchen ist es geworden und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir an der Stelle wirklich
we dodged the bullet. Ich war ja aber eigentlich, ich war ja Team Röttgen.
Wir sind beide Team Röttgen,
denn Hanni und ich, wir finden Röttgen richtig heiß.
Okay, Moment, stopp, rewind. Du findest den richtig heiß.
Du hast gesagt, du findest ihn auch richtig heiß.
Ich habe gesagt, ich finde seinen Haarschnitt heiß.
Das impliziert, dass man den Menschen heiß findet.
Ein bisschen. Ich weiß aber auch aus sehr, sehr guter Quelle, dass Norbert Röttgen immer taillierte Hemden trägt. Taillierte Hemden, die halt aber auch entsprechend tight sitzen.
Ja.
Das ist aber wohl manchmal ein bisschen unglücklich ist, wenn er so sitzt.
Das macht
und
mir gar
dann,
nichts.
Und dich dann so, weißt du, so ein haariger Bauchnabel anguckt.
Ich wäre gerade richtig wuschig, du.
Was du, ne?
Also ich wäre gerade richtig heiß. So. Also wie gesagt, ich finde ja, der Röttgen schaut aus wie ein erwachsener Ken.
Ja, das stimmt.
Als wäre Ken erwachsen, dann würde er so ausschauen oder dann ist er Norbert Röttgen.
Aber jetzt sagen wir es halt auch mal so, Norbert Röttgen ist der Einzige, der sich da getraut hat, so Worte wie zum Beispiel Rassismus in den Mund zu nehmen. Und er fliegt schon im ersten Wahlgang raus, wo man auch so, Leute, das war eure Chance gewesen, mal so ein bisschen zukunftsorientiert und vielleicht inklusiv zu arbeiten. Aber meine Güte, okay, macht's halt so. Das war das. Dann haben wir ja auch noch mit einer Covid-Mutation zu kämpfen, wo man sich auch denkt, was ist denn da passiert? Plötzlich sind dann alle Grenzen so dicht gewesen, sagen wir es mal so. Und man war so, okay, what is happening? Was
Obwohl ich da ja denke, finally, also ich bin ja eh schon fast Virologe eigentlich im Darknet. Und wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre da schon viel vorher passiert. Und man muss ja auch sagen, Mutationen gab es in dem Feld schon immer.
Mhm.
Und es ist ja auch gerade gar nicht so richtig klar, ob jetzt wirklich England so der erste Ort war. Es gibt ja auch ein paar Hints, dass es schon im November auch in Deutschland schon diese Mutation gegeben hat. Und das soll uns schon beunruhigen. Wir sollen einfach trotzdem aber weiterhin beten, dass jetzt diese neuen Beschränkungen auch zu etwas führen und einfach, dass diese Impfung, die ich mir ja am liebsten jetzt schon sofort reinballern würde, auch damit rausgehen und alle Leute, die mir auf der Straße entgegenkommen, damit voll ballern, ja, weil wir hoffen oder ich hoffe einfach, dass dieser Impfstoff stark genug ist, um auch diese ganze Mutation quasi in Schach zu halten.
Dann gab es ja noch diese eine Sache, die einen Tag nachdem die letzte Tratsch und Tachles-Folge rausgekommen ist, passiert ist. Und zwar am 6. Januar in den USA, wo ein Haufen White Supremacist-Terroristen das Kapitol gestürmt hat. Und ich habe mir das so angeschaut im Fernsehen und ich konnte es gar nicht fassen. Ich war ja sprachlos, wie du merkst.
Ich war wirklich auch leck mich am Arsch, Leute. Ich musste auch ausmachen.
Musstest du?
Ja, ich musste ausmachen, weil ich so war, okay, Leute, sechs Tage, nachdem ich jetzt hier so ein bisschen auch für mich so auf Neustart gedrückt habe, für uns alle, ja, kommen die um die Ecke und tun das, was sie getan haben. Widerlich.
Also ich habe mich in so einer Abwärtsspirale befunden, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe natürlich so die Live-Coverage von CNN gesehen, was man nicht machen sollte, wenn man irgendwie seine geistige Gesundheit bewahren möchte. Auf der anderen Seite habe ich aber dann natürlich parallel auch noch so mein Handy gehabt und geschaut, was Twitter so macht und habe dann das betrieben, was, wie ich jetzt gelernt habe, Doomscrolling genannt wird.
Was ist das denn,
Das ist, wenn du nicht aufhören kannst, sozusagen deine Social-Media-Kanäle abzuklappern und dich dann so immer weiter in das Verdammnis scrollst oder in die Verdammnis scrollst. So, also das ist richtig Doom-Scrolling gewesen. Ich konnte dann da tatsächlich einfach nicht aufstehen und dann habe ich so anderthalb Stunden nur auf Twitter verbracht und habe gedacht hinterher, so jetzt geht die Welt unter.
Also Twitter ist eh die Hölle, oder?
Ja, Twitter ist auf jeden Fall hart.
Da bin ich ja zum Glück auch nicht.
Aber das war schon so heftig und dann hatte ich natürlich auch wirklich tagelang schlechte Laune, weil ich überhaupt nicht darüber hinweggekommen bin, wie sehr das überhaupt so laufen konnte. Ich konnte das nicht verstehen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, ich war da überhaupt nicht überrascht darüber, dass da im Grunde genommen ein Haufen weißer Terroristen ins Kapitol einstürmen, einreiten kann und keiner irgendwie setzt ihnen irgendwas entgegen und setzt irgendwie groß, naja, sich zur Wehr mit, keine Ahnung, Tränengas oder was auch immer was. So wie wir es im Grunde genommen im Sommer bei den Black Lives Matter Demonstrationen gesehen haben. Aber die laufen da halt rein, streamen das live, verprügeln Polizisten. Ich meine, am Ende des Tages ist ja auch einer ums Leben gekommen und nichts passiert. Also es passiert einfach nichts. Es passiert einfach gar nichts. Und du siehst dir das halt an. Und ich musste mich dann immer so an diese Black Lives Matter Demonstrationen in Berlin erinnern, wo im Juni so ein Haufen Teenager zusammengetreten wurden, einfach nur, weil sie nicht früh genug nach Hause gegangen sind. Und das ist ja noch so die softe Variante von uns hier gewesen. Und dann schaust du dir das an und denkst dir, okay, du weißt auch, dass jetzt irgendwie White Supremacists auf der ganzen Welt sitzen und sich Notizen machen, weil sie natürlich auch wissen, dass diese Bilder um die Welt gehen. Und wir hatten ja schon bei uns mehrfach solche Situationen, wo es einfach wirklich auch gruselig war. Ich erinnere an die Reichsbürger im August und dann die zweite Demonstration, dieser zweite Zwischenfall, wo ja Mitglieder der AfD auch Querdenker in den Bundestag geschleust haben, wo du auch so denkst, so was passiert hier so? Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ja, safe sitzen jetzt hier richtig weiße Terroristen vor ihren Fernseher und machen sich Notizen und denken, ja, könnte man das natürlich auch machen, so, ne? Wo du so denkst, the fuck?
Also natürlich war ich auch überrascht von diesen Bildern, aber wie gesagt, ich gehöre scheinbar auch zu den Menschen, die gar nichts mehr überrascht, denn das System heißt Rassismus und dass weiße Menschen mehr geschützt werden, selbst wenn sie TerroristInnen sind, hat das Beispiel in den USA mal wieder gezeigt. Und ich denke mir, okay Leute, fickt euch, ich pack eure eklige Doppelmoral nicht, ich pack euren Rassismus nicht und deswegen kann ich dann auch mittlerweile sehr, sehr gut abschalten und sagen, okay, das kommt mir nicht mehr in mein Schloss.
Aber was dir in dein Schloss kam, war mein erstes Thema.
Hadis Tratsch der Woche.
Ein Tag vor dem Sturm aufs Kapitol wurde nämlich bekannt gegeben, dass ein großer Trump-Supporter und seine Ehefrau sich angeblich scheiden lassen. Kim und Kanye trennen sich. Und ich sage dir, das war eine Schlagzeile, die es in sämtliche Blätter. Und es war einfach überall.
Und im Netz sowieso.
Überall. Kim, Ye werden bald der Vergangenheit angehören. Sie lassen sich scheiden. Und Tarek.
Sie lassen sich vermutlich scheiden.
Das ist nämlich
das müssen
Ding.
Wir noch an der Stelle nochmal erwähnen, denn.
Ja, alles, was man weiß, sind eigentlich nur Spekulationen. Wobei man ganz ehrlich sein muss, dass das Schweigen von Kim und Kanye natürlich auch schon Bände spricht. Mhm. Das ist natürlich definitiv so. Zwei Menschen, die so mitteilungsbedürftig sind wie Kim und Kanye, wenn die mal plötzlich zu diesen Gerüchten überhaupt gar keine Stellung beziehen, you know, shit is up.
Und ich denke mir halt auch so, ne, wie gesagt, nichts sagen ist ja auch schon was sagen. Ich habe ja auch mal so ein bisschen geguckt, ne, was macht eigentlich meine liebe Freundin Kim gerade so auf Instagram? Mhm. Die ist ja voll in ihrem neuen Parfüm halt drinne. Mhm. Das heißt also, sie inszeniert sich gerade auch als alles, aber nicht als eine Frau, die eventuell eine Scheidung vor sich hat. Und ich habe auch geschaut, was meine liebe zuckersüße Freundin Chris,
zuckersüß!
Ja, meine Chris Jenner so auf Instagram macht. Und sie postet zum Geburtstag von Chicago, glaube ich, postet sie Bilderchen. Und auf einem Bild ist auch Kanye mit drauf, der Chicago einen Kuss gibt. Das heißt auch da, ne, es ist gerade die Scheidung groß in der Presse, aber die Kardashians machen einfach mit dem weiter, was sie können, nämlich Sachen auf den Markt knallen und ihre Familie promoten.
Weißt du, macht mich schon wieder irre, wenn du
was
sagst,
denn?
Meine liebe Kimi und Kanye, das ist so, oh, Wir müssen euch vielleicht mal noch ein bisschen was erklären.
Gott, Hadi.
Dass so sehr Tarek und ich uns auch lieben, es gibt Differenzen, die wir nur schwer überwinden können. Eine Klippe haben wir schon vor Weihnachten umschifft, und zwar als wir die Streitigkeiten darüber, wer von uns beiden Beyoncé ist, ein für alle Mal gesettelt geklärt haben.
Du ich hast habe nachgegeben, in absoluter Güte,
wow, okay.
um halt dir auch ein gutes Feeling zu geben, habe ich gesagt,
für 2021
habe ich gesagt, okay, ich verzichte auf Beyoncé und bin aber stattdessen Gott.
Ja, ja, voll.
Also fair enough.
Jetzt ist aber tatsächlich auch so, dass es einen Graben gibt, der quer durch dieses Studio verläuft. Auf der einen Seite steht Tarek, auf der anderen Seite stehe ich. Und dieser Graben ist Kim Kardashian, sage ich jetzt mal. Es ist nicht der Marianne-Graben, das war uns der Kimi-Graben, der zwischen uns verläuft. Ich bin eher Team Kanye, was diese Scheidung angeht, wohlgemerkt. Ja, nicht, dass ich Kanye West für total unproblematisch halten würde, das tue ich nämlich nicht. Der Typ ist wirklich jemand, den wir ganz, ganz kritisch beäugen müssen.
Aber du liebst ihn auch.
Ich liebe seine Musik.
Ah ja.
Bevor wir jetzt aber hier unsere jeweiligen Positionen argumentieren.
Ich habe ja meine noch gar nicht hier auf den Tisch gebracht.
Ja, ich weiß, ich habe ja meine auch noch nicht auf den Tisch gebracht. Ich habe einfach nur gesagt, es gibt diese Auseinandersetzung, wo du bei der auf der einen und ich auf der anderen Seite. Ja, und ich bin bei Kanye. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, lass uns noch mal ganz kurz gucken.
Es knistert bei Tratsch und Tacheles.
Ja, also das könnte das ist jetzt so ein Make-or-Break-Moment für unsere Liebe, Tarek. Das muss ich dir noch mal ganz kurz sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir überstehen
also
alles.
Also ich liebe dich halt auf jeden Fall mehr als Kim. Oh, von daher Problem
und ich
solved.
Safe und easy mehr als Kanye. Und trotzdem wollen wir ja hier mal kurz schauen, worüber und worum es vielmehr in dieser Scheidung geht. Also die beiden haben fast 2 Milliarden Dollar gemeinsam. Ja, also er deutlich mehr als sie, sagt man nur so.
Männer verdienen aber auch mehr, liebe Hadi. Jetzt shame nicht Kimi fürs Patriarchat.
Ja, und gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass er ein schwarzer Mann ist, dem vielleicht durchaus noch mal mehr Steine in den Weg gelegt werden. Aber ja, du hast natürlich recht, das Patriarchat, safe, können wir mal so stehen lassen. Außerdem sind da natürlich noch die 4 gemeinsamen Kinder.
Die so süß sind.
Die sind wirklich ausgesprochen süß. Und dann gibt es dann natürlich noch das große Haus.
Das Kanye gehört, aber das Grundstück wiederum gehört meiner lieben Kimi.
So. Also da wird es schon interessant und spannend ist eben auch, dass das Wort auf der Straße folgendes ist: Kim Kardashian hat Laura Wasser engagiert.
Ja.
Und Laura Wasser ist so eine ganz notorische Scheidungsanwältin in Hollywood. Sie hat Scheidungen von Angelina Jolie, von Johnny Depp, von Jennifer Garner und Ben Affleck begleitet. Sie hat auch schon diverse Kardashians bei ihren Scheidungen begleitet. Also die Frau ist wirklich Head of Scheidung. Ich würde fast sagen, die ist Master of Scheidung. So.
Toll.
Und wenn du Laura Wasser engagierst, dann ist das im Grunde genommen schon so low-key eine Kriegserklärung. So nach dem Motto, ich werde mir safe nehmen, was mir zusteht. Ich rechne fest damit, dass wir jetzt Kimi und Laura irgendwann so ganz low-key beim Lunch sehen werden.
Also ist die liebe Kimi in den besten Händen? Muss ich mich nicht um sie sorgen?
Ist so, aber du weißt ja auch, das Internet und sämtliche Klatschzeitschriften wissen schon total viel. Und zwar sagen die, dass Kim keine Lust mehr hat, aus dieser Sache rausgewachsen ist. Und Kanye im Grunde genommen nur noch auf seiner Ranch in Wyoming sitzt, wo er sehr kreativ ist, auch tolle Musik übrigens da schon produziert hat und super auch die meisten seiner Klamottenlabels da auch designen lässt so. Und dass er also nur noch da sitzt und diese Scheidung nicht so richtig annehmen möchte, vor allen Dingen nicht wegen der 4 Kinder.
Ja, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass die beiden dass sie sich fix scheiden werden. Kim Kardashian war schon öfters an einem Punkt, wo sie gesagt hat, okay, mir wird das hier alles gerade ein bisschen too much. Ich erinnere daran an diverse Twitter-Geschichten von Kanye West.
Kris Jong-un, meinst du?
So, zum Beispiel, wo er Kris Jenner quasi gehatet hat. Oder natürlich auch, also die krasseste Sache, dass er rausgehauen hat via Twitter, dass er eigentlich das erste Kind, die erste Tochter hätte abtreiben wollen. Das sind natürlich so Dinge, wo man sich denkt, okay, wow, da überschreitest du, glaube ich, gerade eine Linie, die für keinen Menschen okay ist. Jetzt wissen wir aber auch natürlich, dass Kanye West bipolar ist. Ich gehe davon aus, dass es für eine Partnerin eh nochmal auch krass ist, mit so einer psychischen Krankheit zu strugglen. Die hat er jetzt aber auch nicht erst seit gestern. Das heißt, das ist etwas, was diese Beziehung, Partnerschaft, Ehe schon immer begleitet. Ich glaube, wenn Kim jetzt diese Anwältin aufsucht, ist das schon seit 1 bis 2 Jahren so die Kacke am Dampfen. Jetzt ist aber, glaube ich, der finale Schritt, um zu sagen, okay, ich trenne mich von Kanye West.
Ich glaube auch, dass die sich scheiden lassen werden. Das kann ich alles gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich glaube aber, dass es in der Neuausrichtung von Kim Kardashian durchaus so ist, dass da so ein Kanye West nicht mehr in ihr Bild passt. Und da ist es so ein bisschen schwierig für mich. Ja?
Warum?
Ich glaube nämlich, dass Kim Kardashian bei ihrer Partnerwahl immer was bezweckt. Jetzt muss man noch mal ganz
tun
kurz
ja
sagen.
Alle.
Ja, das
ich
tun
meine,
wir
wer
alle.
Tut's nicht?
Safe. So.
Ich schaue direkt so auf Angriff, ne?
Ja, ja, voll.
Ich so, was
ey,
sagst
wenn
du jetzt
ihr
zu
wüsstet,
Kim?
Wie der mich auch ankommt.
Ich schaue gerade
so,
richtig,
Entschuldigung.
Ne?
Entschuldigung. Ja, hier.
Mh. Leg mal los.
Keiner von uns kennt Kim oder Kanye. So. Jeder hat was dazu zu sagen, aber am Ende des Tages wissen wir ja nicht, was die beiden dazu sagen. Und deshalb ist es natürlich alles immer hoch spekulativ. Aber jetzt lass uns doch mal gucken, was wir da so auf dem Tisch haben. Als sie da also so zusammenkamen, hatte jetzt Kim Kardashian nicht unbedingt den Ruf, so eine Fashion-Ikone zu sein.
Sie hatte halt ihren Style. Das war natürlich kein Style, der jetzt von Vogue und Chanel und Co. irgendwie mit Applaus bedient wurde.
Ja.
Aber nur weil jetzt so eine klassisch Mode-Richtung jetzt nicht das geil fand, wie Kim sich früher gekleidet hat, würde ich nicht sagen, dass ihr Style deswegen schlecht war. Es war einfach ein Style, der in so einer Mode-Mainstream-Welt nicht gern gesehen wurde, weil er auch immer als sehr trashy bezeichnet wurde. Und ich finde, wenn Frauen wie Kim mit den Kleidern, die sie getragen haben, als trashy bezeichnet werden, ist das für mich eigentlich schon wieder eine Reproduktion von Sexismus. Ist auch für mich eine Form von Slut-Shaming.
Mhm.
Ja, ich weiß da, worauf du gerne hinaus möchtest. Nämlich, also in Hadis toller Welt, die ich ja sehr liebe, Hadis Welt, bis auf diesen kleinen einen Punkt, nämlich Kanye in dieser Hadi-Welt, sagt sie, also Hadi sagt, ich meine, du kannst auch gleich selber sagen, aber ich sag nochmal, was du sagen würdest, nämlich, dass Kanye West den Style von Kim maßgeblich bestimmt hat.
Ja.
Und auch, ich glaube, du würdest auch sagen, dass Kim nicht so erfolgreich wäre ohne Kanye. Stimmt das?
Ich würde das mit Abstrichen so sagen.
Ja.
Pass auf, weil es gibt ja mehrere Entwicklungen, die da zusammengekommen sind. Ja, du hast natürlich total recht, so dass das Mode-Establishment, nenne ich es jetzt mal, ja, so Vogue und Harper's Bazaar und so weiter und so fort, hast du total recht. Die haben sie als in erster Linie sehr trashig bezeichnet.
Ja.
Und das ist fein, wenn sie fein damit gewesen wäre. Was aber was Kim immer gesagt hat, ist, dass sie immer auf das Cover der Vogue wollte. Sie wollte immer sozusagen in diese Gesellschaft hinein.
Man wäre das nicht.
Ja, aber so. Für sie war das also wirklich
ein
Lebensziel.
Ja.
Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann hätte sie das ohne Kanye, glaube ich, nicht geschafft. Doch, weil er nämlich...
Das wissen wir nicht. Sie hat halt auch
es hätte
Chris,
länger gedauert.
Also ich finde, sie hat ja Kris Jenner auch als Managerin.
Mhm.
Von daher, ich glaube schon, dass Chris auch dafür hätte sorgen können, gemeinsam mit Kim, dass Kim ihre Ziele erreicht. Denn was die Kardashians schon können, ist ja auch eigentlich ohne Männer ziemlich gut auskommen und auch ohne Männer sich ein Imperium aufzubauen, was ja alle Schwestern tun.
Ja, sagen wir es mal so, man könnte jetzt argumentieren, Kim hätte das ohne Kanye nicht geschafft, sage ich. Du sagst, sie hätte es geschafft, sie hätte es vielleicht mit Chris zusammen geschafft, sie hätte es anders geschafft und da würde ich dir sogar recht geben. Aber dieser Schritt, dann auch tatsächlich angenommen zu werden, auf einer Met-Gala irgendwie aufzutauchen und da dann wirklich auch so Eye-Turning-Moments zu haben, wo sich alle wirklich nach ihr umdrehen und so weiter und so fort. Also auch diese Edginess da reinzubringen, dass es nicht nur Trash ist, sondern eben auch irgendwie wirklich edgy und Avantgarde und weiter vorne ist. Das hat halt Kanye geschafft, da bin ich mir ganz sicher. Das ist was er mit seiner Musik schafft und ich glaube einfach, dass das was ist, was er als Künstler schafft. Was aber nicht bedeutet, dass der Mann nicht total problematisch ist. Natürlich finde ich das wahnsinnig schwierig, wie Kanye West über Frauen spricht, auch in seinen Songs. Ich finde es wahnsinnig schwierig, seine Einstellung zu Themen wie Abtreibung zum Beispiel und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz tricky für mich. Kann ich denn Kanyes Musik, wenn der so über Dark Skin Black Women redet, so kann ich das denn dann weiter hören und so weiter und so fort. Und ich muss dir ehrlich sagen, da bin ich auch vielleicht nicht da bin ich wahrscheinlich einfach nicht wirklich vorbildlich genug, um dann auch konsequent genug zu sagen, so nee, dann höre ich Kanye West nicht, sondern ich versuche da wirklich so diese Trennung von Mensch und Künstler und sage, okay, Kanye West ist eine highly conflicted Person auf der einen Seite, die schlicht und ergreifend auch mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, die einfach krank ist, so, ne, das ist jetzt nicht nur so, als ob der irgendwie mal einen Rough Patch hätte, sondern das ist jemand, der eigentlich Medikamente nehmen muss, die er aber auch regelmäßig einfach in Eigenregie absetzt und so weiter und so fort. Und das ist halt so das, wo ich sage, das ist natürlich tricky und ich verstehe, warum man Kanye da nicht mag und warum man dann sagt, aber wenn ich jetzt Kim-Fan bin, muss ich sie da schützen und so weiter und so fort. Aber jetzt mal das alles beiseite schiebend, habe ich das Gefühl, dass Kim mit Kanye ein Etappenziel erreicht hat. So. Und zwar ist sie eine absolute Fashion-Ikone. Ob mir das jetzt passt oder nicht, das sei dahingestellt. Sie ist eine absolute Fashion-Ikone und jetzt versucht sie sich aber, einfach auch, weil die Zeiten sich verändert haben und wahrscheinlich auch, weil sie sich verändert hat, weil sie jetzt auch Kinder hat, Mutter ist und so weiter und so fort, neu zu erfinden. Und da habe ich das Gefühl, dass wenn du dann losgehst und sagst, okay, für mein Image ist aber so eine problematische Person wie Kanye, der sich in der Vergangenheit pro-Trump oder anti-abortion und so weiter und so fort geäußert hat, nicht sonderlich gut. Also mache ich jetzt weiter.
Hadi, 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 hadi. Ich habe jetzt mal nichts gesagt.
Ja.
Denn bevor du diese kleine Rede hier gehalten hast, kam so eine Hand in meine Richtung und ich war so, okay, wenn ich jetzt was sage... Dann habe ich diese Hand nicht vor meiner Scheibe, die mich vor Corona schützt, sondern habe ich diese Hand in meinem wunderschönen, wunderschönen Gesicht. Also, puh, puh, puh. Hadi, ich gehe natürlich wie bei allem, was aus deinem wunderschönen Mund und schlauen Mund kommt, auch mit. Denn du bist ja auch sehr reflektiert in allem, wie du denkst. Nichtsdestotrotz, Kim Kardashian und Kanye West haben sich 2014 kennengelernt. In dieser Zeit gab es schon viele, viele Jahre die Show, in der die Kardashians sich bekannt gemacht haben. Das heißt, ja, Kanye West und Kim Kardashian haben natürlich gemeinsam auch an ihrer Inszenierung nach außen gearbeitet. Die beide haben den Fame des anderen natürlich genutzt, weil sie auch als Paar eine Form von Symbiose natürlich eingegangen sind. Ja. Nicht nur daheim, sondern auch natürlich in ihrer Außeninszenierung.
Ja.
So, deswegen, ich finde, das ist so ein bisschen so eine Henne-und-Ei-Diskussion.
Ja, hast du recht.
Die ich gar nicht so führen möchte, denn ich bin der festen Überzeugung, dass ein Mensch wie Kim Kardashian in diesem Setting mit dieser Mutter, mit diesen anderen Schwestern, mit allem, was schon da war, bevor ein Kanye West in dieses Leben getreten ist, mit all diesen Privilegien, die auch eine Kim Kardashian hat, hätte sie eine vielleicht andere, aber mindestens genauso erfolgreiche Karriere gehabt. Ich meine, Halleluja, gestern oder so, meine liebe Kimi, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ne? Ich habe gestern geweint. 200 Millionen AbonnentInnen hat meine liebe Kimi, meine liebe Kimberly, wie sie auch manchmal nennen, ne? Ganz liebevoll. Ich liebe ihre Inszenierung. Ich liebe auch diese vielleicht für einige Menschen zu trashige Kim, die sie am Anfang war. Ich fand das geil. Ich fand das irgendwie, ich fand auch das edgy. Ich liebe aber auch die Kardashians als ganze Truppe. Und was mir bei allem, bei meiner lieben Freundin Kim immer viel zu wenig kommt, ist auch zum Beispiel ihr politisches Engagement.
Das kommt also, jetzt, glaube ich.
Also zum Beispiel, dass sie sich ja sehr stark dafür einsetzt, politisch, dass es eine Gefängnisreform in den USA gibt, wo sie tolle Sachen macht,
ja,
wo
voll.
Sie sich engagiert und wo ich mir denke, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Kanye wird immer so als das Genie, der Musiker, der Designer, der gottesähnliche, keine Ahnung, was dargestellt.
So inszeniert er sich,
genau,
ja auch als Jesus gerne, ja.
Und dann steht daneben und Reality-Star Kim Kardashian. Wo ich mir denke, Leute, also das wird einer Kim Kardashian in meinen Augen nicht gerecht. So,
ja,
fertig,
da gebe ich dir
aus.
Recht. Es gibt beide Darstellungen und genauso wie du kritisierst, dass man sagt, naja, das künstlerische Genie Kanye West und Reality-Star Kim Kardashian gibt es natürlich auch andersrum, ne? Dass dann sozusagen der Mann an ihrer Seite als austauschbar gesehen wird. Ich glaube, eine Bildschlagzeile der letzten Woche war dann auch irgendwie zu sagen, der neue Kanye. Es gibt ja schon offensichtlich auch einen neuen Typen an ihrer Seite, nämlich Van Jones.
Oh, der ist toll.
Aber gut, komm, lass uns da jetzt nicht weiter reingehen. Ich glaube, da würden wir nicht weiterkommen, Tarek. Ich respektiere natürlich deine Bewunderung für und deine Liebe zu Kim Kardashian und das ist völlig fein.
Und weißt du was?
Ja.
Was ich noch mehr gerade liebe als Kim Kardashian, ist mein Tratsch der Woche.
Tareks Tratsch der Woche.
Yay, yay, yay. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, dass endlich mein Tratsch der Woche kommt. Und zwar geht es um die Serie Bridgerton.
Bridgerton.
Ah, oh, Bridgerton, Bridgerton, Bridgerton. Nennt mich gerne Tarik Bridgerton oder Tarik Whistle. Whistledown oder einfach Tarik, die Königin. Aber mal ein paar Schritte zurück. Wir versuchen nicht so viel zu spoilern, denn es geht um eine Serie, wie gesagt, Bridgerton. Und die läuft auf einem ganz tollen Streamingdienst, der heißt vielleicht Netflix. Und in dieser Serie geht es um verschiedene Familien. Wir sind im Jahre 1813. Es geht um die Londoner Upper Class, die jetzt ihre Töchter auf den Heiratsmarkt bringen möchte, denn Frauen haben halt, ne, natürlich zu heiraten, gerade in Upper Class Gesellschaften damals halt auch eine gute Partie, sagen wir es mal so, ne? Und im Zentrum dieser Familien steht eine Familie, nämlich die Bridgertons. Deswegen heißt die Serie auch, glaube ich, Bridgerton.
Willst du es nochmal sagen?
Und Daphne, die älteste Tochter dieser tollen Familie, möchte jetzt auch heiraten. Aber bei Daphne ist es ein bisschen so, sie will keine arrangierte, reine Ehe aus wirtschaftlichen Zwecken, sondern Daphne glaubt an die große, große Liebe und möchte auch, ja, ihre große Liebe finden. Rumherum gibt es tolle Bälle, denn was für uns heute Tinder ist, sind damals Bälle gewesen. Denn auf diesen Bällen konnten sich Männer und Frauen dann schön kennenlernen, ein bisschen tanzen, immer mit Abstand natürlich. Denn Leute, wir sind im 19. Jahrhundert und da wurde nicht so viel gefummelt, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Und diese Serie liebe ich.
Du hast die angeguckt und dann habe ich mich davon anstecken lassen.
Ja.
Und habe die auch geguckt. Mit einer Mischung aus totaler, ich will nicht sagen Begeisterung.
Ja, sag es ruhig.
Ja, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt dabei und gleichzeitig habe ich mich dabei erwischt, wie ich das so angeschaut habe, wie ich auch einen Tatort angucken würde. Ich habe das geguckt und mich fast ununterbrochen darüber geärgert.
Ja.
So, aber natürlich trotzdem weitergeguckt, ja. Weil unterhalten gefühlt habe ich mich immer noch.
Auf jeden Fall. Ich muss ja mal ganz ehrlich zugeben, zum allerersten Mal gehörte ich zu den Ersten.
Ja, du hast das früh geguckt.
Denn
ne?
Sonst bin ich ja eher, was so Trends anbelangt, bin ich ja immer ein bisschen später dran, ne? Machen wir uns nichts vor. und als am 25.12. aber diese Serie online ging, war ich einer der Ersten, der die innerhalb von einem Tag über die Weihnachtstage geschaut hat. Und ich war einfach, oder ich bin es immer noch, ich habe es jetzt zum zweiten Mal geschaut übrigens.
Du hast es zweimal geguckt?
Ja, für uns heute wegen Tratsch und Tacheles, weil ich mir gedacht habe, ich brauche diese Emotion. Mhm. Weißt du, ich muss da nochmal rein. Lass uns doch erstmal über das sprechen, was wir lieben.
Mhm.
Denn ich liebe bestimmt mehr als 3 Punkte, aber ich habe mal 3 Punkte mir rausgesucht, die ich ganz besonders liebe bei dieser Serie. Mein erster Punkt ist die Königin.
Du liebst die Königin.
Denn in der ersten Folge wundert man sich vielleicht schon, warum in dieser Upper-Class-Szenerie auch schwarze Menschen vorkommen, die nicht das Hauspersonal sind.
Ja.
Dadurch, dass es aber noch sehr, sehr flüchtig erzählt wird, schnallt man es noch nicht richtig. Denn was macht diese Serie auch so besonders? Und das ist dann der Moment, wo man die Königin zum allerersten Mal sieht. Tada! In dieser Serie sind schwarze Menschen, anders als es geschichtlich real gewesen wäre, Teil dieser Upper Class. Natürlich wissen wir, dass es auch geschichtlich gesehen schon auch Menschen gab, die auch zu dieser Zeit schwarz waren und nicht ausschließlich Sklaven waren. Aber diese Serie haut dem Ganzen einfach, naja, einen sehr fiktionalen Charakter drauf, nämlich also eine Königin in England, die schwarz war, gab es noch nicht.
Ja.
Aber bei Bridgerton gibt es diese schwarze Königin und wir verstehen zum allerersten Mal, ach krass, schwarze Menschen gehören mit zum Adel, schwarze Menschen gehören mit zur Upper Class. Und als ich diese schwarze Königin gesehen habe, bin ich beinahe von meinem, ich würde jetzt am liebsten sagen Couch, aber ich schaue nicht auf der Couch, da bin ich von meinem Bett beinahe rausgepurzelt und war so, meine Fresse, die Königin ist schwarz. Es gibt adelige Schwarze in dieser Serie. Ich war so, ich liebe es bis zum geht nicht mehr.
Okay, Nummer 1, also du, die schwarze Königin liebst du.
Dann Nummer 2 liebe ich die Schwester von Daphne, nämlich
Eloise.
Eloise, ja. Denn Eloise und Judith Butler haben sehr viel gemeinsam. Denn Eloise ist eine Feministin, wie man sie sich nur wünschen kann. Denn sie hat nämlich gar keinen Bock auf diesen ganzen konstruierten Frauenkram. Frauen müssen schön sein, Frauen müssen dies sein, Frauen müssen das sein, Frauen müssen heiraten, Frauen müssen heterosexuell sein. Da sagt die Eloise, Leute, ganz ehrlich, hab ich keinen Bock drauf, sondern ich vertrete ganz andere Werte. Ich will rauchen, ich will frei sein, ich will meine Meinung sagen, ich habe keinen Bock auf meinen großen Bruder, der geht mir eh nur auf die Nerven und. Eloise, ja, Eloise ist weiß, so, also sie hat auch vielleicht ein bisschen einfacher als andere Personen, aber sie ist für mich einfach ein Goldstück in dieser Serie.
So, darauf können wir uns übrigens schon mal einigen. Eloise mochte ich als Charakter auch sehr, na klar. Ja, konnte mich ehrlich. Auch am ehesten mit Eloise identifizieren in diesem ganzen Dings. Aber gut, weiter.
Und dann Nummer 3 ist Popkultur meets 1813. Denn wer ganz genau hinschaut, der entdeckt ein paar kleine Verstecke. Denn auf diesen ganzen Bällen, auf einem zum Beispiel, spielt dann dieses Kammerorchester, spielt dann einen Song von Billie Eilish. Und du denkst dir so, yay, die ganzen Leute von damals dancen jetzt zu der Mucke, zu der wir auch dancen. Dann finde ich auch die Diskussion darüber, was dürfen eigentlich Frauen, was dürfen Frauen nicht, warum brauchen Frauen immer diese komischen Typen, damit sie auch da und da Entscheidungen treffen können oder halt auch dann nicht Entscheidungen treffen können, weil es dann wieder ein Typ für sie macht. All diese Diskussionen über Gleichberechtigung und Emanzipation, die Teil dieser Serie sind, haben natürlich auch einen Zugang zu dem, wie wir heute immer noch über diese ganzen Themen sprechen. Nicht mehr natürlich rein gesetzlich in dieser Intensivität, wie es damals war. Aber zumindest merke ich für mich so einen Jump auch ins Hier und Jetzt, denn es ist 1813, aber viele Punkte in Sachen Gleichberechtigung und Emanzipation, die auch damals schon vielleicht minimal verhandelt wurden, die haben wir heute noch nicht überwunden. Mhm. Das ist etwas, was mich irgendwie traurig macht, aber trotzdem auch einen Bezug ins Hier und Jetzt schafft. Und es ist nicht so eine Serie, die da irgendwo mal gespielt hat, die vielleicht mit dem, was wir so machen, gar nichts zu tun haben, sondern diese emanzipatorischen Kämpfe, die eine Eloise versucht zu kämpfen, sind auch reale Kämpfe der heutigen Zeit, immer noch leider.
Wobei man natürlich sagen muss, dass das eher sowas ist, was nebenbei passiert. Vielleicht auch eher in anderen Charakteren passiert.
Ich habe eine selektive Wahrnehmung. Ne?
Ja, das ist was.
Ich sehe nur, was ich will.
Weil wenn du dir jetzt anguckst, wie so eine Daphne argumentiert, die ja nun die Hauptfigur ist, ne? Es ist jetzt nicht so, als ob Eloise unsere Hauptfigur wäre und mit diesem Mindset sozusagen hier reingeht und das Geschehen und auch den Ton in Bridgerton bestimmt. So, ja? Daphne ist unsere Hauptfigur und als Hauptfigur hat die nochmal ganz andere Ansichten als ihre jüngere Schwester. So. Das ist aber auch fein, weil wir ja immer gucken müssen, was Bridgerton ist und das ist eigentlich einfach eine Rom-Com. So, ja. Ja? Es ist am Ende des Tages einfach nur eine Rom-Com, es ist jetzt keine Arthouse-Serie, wo viel mit Metaebenen und denen gearbeitet wird, so, das ist nicht so, es ist einfach was sich zwischen den Jahren kurz nach Weihnachten gut hat weggucken lassen, es war hübsch anzusehen, es war eine gute Musik drin, es war ein unglaublich attraktiver Hauptdarsteller, über den wir doch gar nicht gesprochen haben.
Weil der mich
Simon.
Gar nicht interessiert. Ne?
Ich fand den auch, aber komm,
der interessiert mich gar
nicht. Mich interessiert der auch nicht, aber wir können schon sagen, dass das ein attraktiver Dude war.
Ich finde den nicht hot.
Also hot finde ich den auch nicht, aber der sieht schon gut aus.
Wir jetzt kommen ja gleich zu den Sachen, die ich nicht so toll fand. Und dann können wir vielleicht nochmal Simon mit.
Also deshalb würde ich an der Stelle, muss ich mich auch selber immer daran erinnern, so meine Erwartungshaltung ein bisschen zu korrigieren und zu gucken, was habe ich eigentlich von dieser Serie erwartet. Aber bis jetzt konnte ich mit fast allem, was du gesagt hast, klargehen. Nur bei diesem letzten Punkt dachte ich, nee, da müssen wir mal noch ganz kurz, muss ich mal kurz dazwischen grätschen. Aber es ist auch fein.
Hadi, grätsch bitte immer rein.
Ja, ich grätsche. Aber es war eben auch nicht die Aufgabe dieser Serie.
Ganz genau, aber auch da, lieber Hadi, muss ich jetzt nochmal wieder ins Team Bridgerton gehen, denn auch wenn Daphne vielleicht nochmal nicht ganz die feministischen Ansätze hat wie ihre jüngere Schwester, sagt ja Daphne schon, ich habe keinen Bock auf eine reine Vernunft- und Wirtschaftshochzeit und sie ist permanent im Streit mit ihrem größeren Bruder, der permanent für sie Entscheidungen treffen möchte und sie permanent sagt, Alter, ich will hier mein Ding machen und wenn es heißt, jemanden aus Liebe zu heiraten und du bestimmst nicht, wie ich leben und lieben möchte und sie benutzt dann auch so tolle, fast schon feministische Slogans, wo ich
bitte,
mir dachte,
komm, also wenn du jetzt Daphne Bridgerton, oh, okay, sag, willst du was noch zitieren, aber wenn du jetzt echt anfängst, Daphne Bridgerton
zu sagen, sagt ganz, ganz oft, die Stimme einer Frau muss genauso viel wert sein wie die eines Mannes. Das sagt sie nicht genau so, wie ich es jetzt gesagt habe. Ja. Selektive Wahrnehmung. Mhm. Aber sie sagt, du hast nicht zu entscheiden, wie ich mein Leben zu führen habe. Und nur weil es jetzt ein Mann sagt, bekommt es nicht mehr Gewicht, als wenn ich es dir gesagt hätte. Mhm. Also ich muss sagen, Daphne ist nicht Judith Butler, aber sie ist eine weiße, adelige Frau mit Privilegien, die sich auch feministisch positioniert.
Good for her.
So, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich scheiße, beziehungsweise was heißt scheiße? So scheiße fand ich es ja nicht, denn ich lieb's ja. Aber die, wo ich mir gedacht habe, oh, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Punkt Nummer 1 sind Männernippel. Mhm. Ich ertrage es nicht mehr, in Serien wie auch in Bridgerton permanent Männernippel sehen zu müssen, während die Nippel der Frauen permanent gecovert werden. Nach dem Sex liegen da die Frauen immer mit so einem dummen Tuch und müssen sich da so krampfhaft verrenken, während der Typ aufsteht, ja, seinen tollen Körper allen präsentiert, seine tollen Nippel präsentiert. Und ich mir denke, geh mir weg mit deinen weißen Männernippeln, mit deinen Cis-Männernippeln. Ich will die nicht mehr sehen, währenddessen die Frau da rumliegt und irgendwie alles so schamhaft ist. Und wo ich mir denke, nein. Mhm. Verzichte doch dann einfach mal auf diese komischen Szenen. Ich sage komische Szenen, ich sage nicht Sexszenen, denn mein Lieblingswort ist nämlich mittlerweile Geschlechtsverkehr. Mhm. Und ich sage jetzt GV-Szenen. Ich will, das ist nämlich das nächste Ding, neben den Männernippeln, ich brauche keine GV-Szenen mehr. Mhm. Die sind so,
Ich sage weiter Sexszenen. Die Sexszenen haben mich auch ein bisschen irritiert, um nicht zu sagen verstört, weil ich hatte so das Gefühl, dass alle weiblichen Charaktere in Bridgerton irgendwie so mal zweimal irgendwie angefasst wurden und schon hatten die Temperatur, weißt du? Das war so.
Das direkt so, hallo, ja, direkt, rein.
Hallo, oh, guck mal hier, ich bin schon so, oh, weißt du so, wo du auch so warst. Wirklich? Das reicht so? Das kann doch nicht sein. Aber so wurde das eben dargestellt. Also deshalb hatte ich auch wirklich, gerade aus einer weiblichen Perspektive, hatte ich da schon echt Probleme mit dieser Darstellung dieser allzeit mehr oder weniger bereiten Frauen, die sozusagen sofort, wenn du nur einmal irgendwie die Nippel siehst du ja nicht, aber so einmal so drüber streichst und schon ist die ready to go, so, weißt du, das fand ich ein bisschen irritierend.
Und dann wird auch immer gerammelt bis zum geht nicht mehr, weißt du, aber auch dann nur so 3 Sekunden und beide kommen gleichzeitig, wo ich mir denke, ja, also das will ich mal sehen, liebe Leute. Also die Typen, die ballern da ja rum, weißt du, wo ich mir denke, was mich auch genervt hat. Also nochmal zu den Männernippeln im Allgemeinen finde ich, dass ich auf fast jeden Mann da hätte verzichten können. Deswegen ist auch meine Bewunderung für Simon jetzt nicht so riesig, denn eigentlich gehen mir die ganzen Typen in Bridgerton so richtig hart auf den Sender. Mhm. Denn der große Bruder von Anthony und Simon, einer der potenziellen Lover von Bridgerton, wir wollen nicht zu viel spoilern.
Wir wollen nicht spoilern.
Die beiden haben also Hahnkämpfe da, die sind sich am Kloppen, da wird ständig irgendwie geboxt. Also ich denke mir so, ihr macht da ein Drama, Jungs, wo gar kein Drama nötig wäre.
Ach ja, das ist also wirklich so diese toxische Maskulinität, die es da im 19. Jahrhundert noch gab und wie die Männer eben auch ihre Konflikte und ihre Dispute auszutragen haben, was wahrscheinlich aber für die Zeit verhältnismäßig akkurat und wahrscheinlich angemessen ist.
Ja, aber dann guck dir mal an, wie weit wir gekommen sind.
Ja.
Die ganze Scheiße, die im 1813 da schon los war, die ganze Scheiße muss ich mir jetzt auch noch geben, 2021.
Ja, muss ich mir ja nicht
mehr
angucken.
Deswegen bin ich mir so, ich habe keinen Bock mehr, dieser Idee von Männlichkeit noch jegliche Bühne zu geben. Mhm. Deswegen, liebe MacherInnen von Bridgerton, die ja sicherlich auch heute wieder zuhören, in der nächsten Staffel bitte einfach alle Männer raus oder zumindest diese ganzen Cis-Typen raus und ein bisschen mehr erzählen. Denn jetzt kommen wir schon zum Punkt Nummer...
Du bist schon bei Punkt Nummer 4, glaube ich.
Nee, ich komme jetzt zu Punkt Nummer 3. Also wir hatten Männernippel, dann hatten wir zweiter Punkt bei Männer allgemein raus, denn die machen mir da viel zu viel Drama. Und Punkt Nummer 3 ist, dass ich das natürlich, als ich es gesehen habe, ich war so, OMG, eine schwarze Königin, OMG, ein schwarzer Lord, OMG, eine schwarze Adelige, OMG, alles. Und dann war ich aber so, ey, Moment hier mal, ich habe mich angeschaut und war so, okay, Tarek, du zum Beispiel bist jetzt auch nicht nur schwarz. Du bist ja auch ein schwuler, queerer Typ. wo wird eigentlich diese Geschichte da erzählt? Es gibt so eine queere Geschichte, wir wollen da auch da nichts spoilern, aber das ist so, also die kann wirklich raus. Die hat nichts getan für diese Serie. Und dann habe ich mir überlegt, okay, aber was ist denn auch zum Beispiel mit Menschen, die nicht schlank sind, die irgendwie in dieser Serie vorkommen? Und es gibt in den ersten 15 Minuten gibt es Bodyshaming. Dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn mit Menschen, die behindert sind? Kommen auch nicht vor. Ich meine, wenn wir doch jetzt schon eine Utopie schaffen, die mehr Diversität quasi sichtbar machen will, warum hört diese Utopie bei der Hautfarbe auf? Und warum gibt es keine intersektionale Utopie bei der ganzen Geschichte? Was meinst du, wie ich von meinem Bett gefallen wäre, wenn die Königin schwarz gewesen wäre und einen Hijab getragen hätte? Ich hätte doch geschrien. Dann hätte ich mir gerade so, fuck my life, das ist das, was ich sehen will. Und dann aber bin ich auch wieder ein bisschen zurückgegangen, denn natürlich, was du auch meintest, welche Ansprüche habe ich jetzt eigentlich an Bridgerton? Denn Bridgerton ist ja GZSZ mit anderen Kostümen, wenn wir mal ehrlich sind. Von daher war ich dann auch schon wieder, okay, ich gehe wieder einen Schritt zurück. Aber das ist doch etwas, was ich mir doch auch wünschen würde. Denn wie gesagt, die Hautfarbe ist doch nicht das einzige Merkmal, wo man im Hinblick auf Repräsentation nochmal viel, viel mehr Gas geben könnte. Und ich glaube, Bridgerton hätte das tun können.
Also ich glaube ja, dass man mit dieser ersten Staffel, die übrigens unfassbar erfolgreich ist, was ja auch einer der Gründe ist, warum wir hier drüber sprechen, viele Geschichten, viele Steine schon mal so angeschoben hat. Ja. Ich glaube, es kann, also Bridgerton hat das Potenzial, 8 Staffeln lang zu laufen.
Glaubst du?
Ja, also das ist so, ne, das ist das beste Szenario, glaube ich, für Bridgerton, dass es die Möglichkeit, dass es diese Option gibt, dass es 8 Staffeln davon geben könnte. So. Das heißt, wir hätten in der Theorie noch relativ viel Zeit, diese anderen Geschichten und diese anderen Perspektiven zu erzählen. Gleichzeitig bleibe ich aber natürlich bei dem Punkt, den ich ursprünglich schon mal angesprochen habe, nämlich diesem, was erwarten wir eigentlich von Unterhaltungsserien? Aber das Ding ist natürlich, dass man sich auch so ein bisschen daran messen lassen muss, welchen, was man so in die Welt hinausschickt, so, ne? Und welchen Anspruch man auch in die Welt hinausschickt, so. Und da hat man sich also gedacht, komm, wir machen mal einen Cast, der diverse ist, der aber auch nur auf den ersten Blick so total diverse ist, weil da bin ich dann zum Beispiel schon an den ersten Dingen, die mich so ein bisschen an Bridgerton gestört haben oder die ich zumindest an Bridgerton kritisieren würde. Und zwar ist die Tatsache, natürlich sind da schwarze Menschen dabei, aber das ist ja alles, spielt alles in London. Und weißt du, was aber in der Serie komplett abwesend ist, sind Menschen mit asiatischen Wurzeln.
Ja.
Was aber natürlich im Zusammenhang mit London überhaupt gar keinen Sinn macht, weil die größte sogenannte Minorität, die in London lebt, das sind indischstämmige Menschen. Und die tauchen in dieser Serie überhaupt nicht auf. Das könnte natürlich daran liegen, dass aber Bridgerton aus so einer ganz amerikanischen Perspektive erzählt wird. Und wenn du dir das und auch die amerikanische Problematik, das amerikanische Dilemma anguckst, immer so ein Racial-Dilemma ist, was sich an Schwarz und Weiß orientiert. Deshalb wird das da so ausgetragen. Das ist so meine Theorie dafür, ne? Also das ist ein sehr amerikanischer Blick auf so eine britische Gesellschaft und da werden eben auch so diese eigenen Traumata mitverarbeitet und dann sagt man sich, komm, jetzt bilden wir auch schwarze Menschen ab. So, das ist das. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, zum Beispiel, was für schwarze Menschen dann in Bridgerton abgebildet sind und wie die aussehen, wirst du halt feststellen, dass die meisten Charaktere, eigentlich fast alle, zumindest irgendwie positiv konnotierten Charaktere, sehr, sehr helle schwarze Menschen sind. Very, very light-skinned black people. So, ob das jetzt die Königin ist, ob das Simon ist, also hier Reggae Jean Page, so heißt er, der Schauspieler, ob der das ist, ob das auch so eine Marina ist und so weiter und so fort. Also alle Charaktere, die da irgendwie auftauchen, sind sehr, sehr hell schwarze. Und da kommt nämlich so das Thema von Colorism rein. Colorism ist einfach so eine Struktur, die, ich will jetzt nicht sagen, Rassismus im Kleinen ist, die aber so ein bisschen die kleine Schwester von Rassismus ist, nämlich dass Menschen, die in ihrer Hautfarbe weißer oder heller gelesen werden sozusagen oder heller sind vielmehr, nicht nur gelesen werden, als andere immer noch favorisiert dargestellt und abgebildet werden. Und das ist eben an der Stelle schon auch der Fall. Der einzige wirklich Dark-Skin-Character, der irgendwie nicht mal wirklich erzählt, sondern wirklich nur angerissen wird, ist der Vater. von Simon, der kommt sehr, sehr, sehr schlecht weg. So. Und dann könnte man natürlich noch darüber diskutieren, ob Lady Danbury, die für die Entwicklung des Charakters von Simon irgendwie total wichtig ist, ob das eigentlich nicht doch auch eine Darkskin-Person ist. Aber da gibt es ja noch weiter, da kann man dieses Thema von Colorism, wo die Proximity, also die Nähe zum Weißsein irgendwie favorisiert wird, so sich nicht nur in der Hautfarbe äußert, sondern eben auch darin, ob deine Gesichtszüge besonders schwarz sind, ja, ob deine Haare besonders schwarz sind, ob du deine Haare im natürlichen, in ihrem natürlichen State trägst oder nicht. Ja, also da gibt es dann schon nochmal so Sachen wie Featurism und Texturism und so weiter und so fort. Und die kommen dann da auch sofort zum Tragen.
Das Ding ist, über Colorism wurde ja auch im Hinblick auf die Serie viel dann kritisiert, mhm, von schwarzen Menschen. Und da habe ich gemerkt, so fuck, Tarik, du bist natürlich auch Teil des Problems, denn ich bin selber light-skinned und ich habe, als ich die Serie gesehen habe, habe ich aus meiner eigenen Perspektive heraus überhaupt nichts, die Shades gesehen. Für mich, ich habe einfach nur schwarze Menschen gesehen. Für mich war einfach nur so, yeah, geil, schwarze Menschen in einer Serie, in der sie sonst in dieser Form niemals vorkommen würden. Ich habe quasi nur das vermeintlich Positive gesehen und habe gar nicht darauf geachtet, wie ich selber in die Colorism-Falle tappe, aus meiner eigenen Lightskin-Perspektive heraus. Und habe dann mal wieder gemerkt, ich meine, ich merke das oft, weil ich versuche mich schon so gut es geht auch zu reflektieren in meiner eigenen Rassismus-Awareness, aber habe da auch mal wieder gemerkt, wie dödelig und nicht checkfähig ich auch in gewissen Momenten sein kann, nämlich dann, wenn ich dann auch, also ich meine, wir wissen ja alle mittlerweile ein bisschen, in mir lebt eine alte weiße Frau.
Ja.
Aber in mir lebt scheinbar auch ein alter weißer Mann, der einen macht auf, nee, ne, Mensch ist Mensch, Schwarz ist Schwarz.
Ist doch toll, Hauptsache so, die also, Königin ist schwarz.
Hauptsache so, und ich bin dann so gewesen, fuck, ja, aber hey, I'm sorry und ich nehme das mit und sehe auch jetzt die Serie nicht komplett anders, aber sehe und spüre die Kritik, die so berechtigt ist, mhm, und merke einfach, fuck, warum habe ich das selber nicht gesehen?
Naja, das Ding ist, es kann ja durchaus sein, dass das einem so ein bisschen durch die Finger rutscht, weil man
sich... Ein bisschen
sich,
durch die Finger ist gut, ne?
Naja, das...
Weil ich so, ich habe es gar nicht gecheckt.
Ja, weil der das Gefühl, und das ist natürlich schon auch irgendwie nachvollziehbar, finde ich, zu sagen so, oh, guck mal, ich freue mich einfach nur überhaupt darüber, dass wir plötzlich eine schwarze Königin haben, wie die dann aussehen sollte oder was auch immer. Das ist ja dann so der Moment, wo dann manchmal sagen, ja, jetzt irgendwann ist aber auch genug, die ist da jetzt schon schwarz, was wollt ihr denn eigentlich noch mehr, so, ne? Aber das ist da dann einfach auch um eine ganz, dass dann natürlich auch die Vorurteile und so weiter und so fort auf einer anderen Ebene weiterwirken, das wird dann manchmal so ein bisschen übersehen, ne? Also wie gesagt, alle Darkskin-Characters, die da drin auftauchen, die bekommen entweder keine Tiefe oder werden halt wirklich nur komplett negativ dargestellt, so. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Auf der anderen Seite.
Da wird ja auch viel kritisiert nach dem Motto, ihr könnt da jetzt nicht schwarze Leute einfach in diese Rollen packen und dann Rassismuserfahrungen, die ja auch Teil dann ihrer zumindest Serienlebensrealität gewesen wären, also Teil ihres Charakters, der ja wichtig ist, auch bei einer guten Serie auch genau daran zu arbeiten, nämlich Charakteren eine Tiefe zu geben und sie für die ZuschauerInnen auch greifbar zu machen. Diesen Moment hätte die Serie verpasst, weil über Rassismuserfahrungen in dieser weißen Upper Class nicht gesprochen wurde. Ich verstehe die Kritik.
Mhm.
Ich hatte sie gar nicht. Denn für mich war diese Neuerzählung von schwarzer Identität in diesem weißen Kosmos, für mich hatte das so eine Progressivität, dass ich mir gedacht habe, lasst uns doch einfach das als neue Norm sehen. Warum will ich in einer fiktiven Geschichte und dann auch noch so sehr beiläufig den Hintergrund dessen haben. Lasst doch alle weißen Menschen weiterhin irritiert sein, warum jetzt die Königin zum Beispiel schwarz ist, mhm, während viele, nicht alle Schwarzen, aber zumindest auch ein Teil von schwarzen Menschen, da gerade nur am Applaudieren ist und denkt so, yay, ich bin jetzt auch die Königin, so nach dem Motto, also ein bisschen plump gesagt. Ich habe die Erklärung nicht gebraucht.
Talking about internalisierter Rassismus, ne? Ich habe mich dabei erwischt, wie ich die Erklärung gebraucht habe. Ich habe mich erwischt in der ersten Folge, dass ich einfach so war, kann mir mal ganz kurz jemand erklären, warum das hier so diverse ist. Ich konnte das auch nicht annehmen so und habe dann diese Erklärung, die dann ja irgendwann kommt übrigens, ne? Also für den Fall, dass ihr auch dazu gehört und sagt, ich verstehe das, aber nicht, warum ist das so? Ich war das und habe dann diese Erklärung doch irgendwie gebraucht. Wenn alles gut geht für Bridgerton, das übrigens, das nochmal ganz kurz nebenbei erwähnt, eine Shonda Rhimes Produktion ist, ja, von Shondaland. Das ist so ein Projekt des Shonda Rhimes, die Produzentin von zum Beispiel Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder und
Viola
Scandal
Davis.
Und so.
Ich
also
liebe
Charakter,
dich. Viola,
also wirklich Shows,
dich.
Die auch mit guten starken schwarzen Charakteren in der Hauptrolle arbeiten und so. Also da ist durchaus noch mehr zu erwarten. Und wenn für Bridgerton alles gut geht, dann kann es ja davon auch 8 Staffeln geben. Und ich glaube, dass da dann durchaus noch ein bisschen mehr in diese Richtung erzählt werden kann. Die Kritik, warum man es aber nicht einfach gleich gemacht hat.
Die fühlen wir.
Die fühlen wir
ja,
auf jeden Fall.
Die fühle ich auch.
Die fühle ich auch. Weißt du, was ich gar nicht gefühlt habe?
Aha.
Ein Artikel, den ich am Wochenende oder am Freitag oder so gelesen habe.
Rant Ahadi.
Und der hat mich so aufgeregt, dass ich heute dazu ranten muss. Ich sag dir mal ganz kurz, dieser Artikel hat den Titel Kampf gegen Rassismus, wenn Weißsein zum Makel gemacht wird. Mhm. Das ist so eine Schlagzeile, wo jetzt schon, ohne dass ich mich irgendwie damit beschäftigt habe, was da drin passiert, alle Alarmglocken schrillen und ich jetzt schon so denke, oh, ich habe gar keinen Bock, das zu lesen. Dann lese ich den Artikel aber doch, der ist von einer Autorin, deren Namen wir jetzt überhaupt gar nicht nennen wollen, weil wir ihr nicht noch mehr Cloud geben wollen möchten, als sie ohnehin schon hat. Aber im Allgemeinen geht es darum, dass der Kampf von manchen Menschen, wie er auf Social Media ausgetragen wird, gegen Rassismus, ihr, dieser Autorin, zu weit geht, weil dadurch der Kampf irgendwie so zum Selbstzweck ernannt wird, Weißsein zum Makel gemacht wird und das geht ihr dann zu weit und sie glaubt, dass das dem Kampf gegen Rassismus überhaupt nicht zuträglich sei. So, das ist so das, was sie im Grunde genommen sagt, ja? Du hast den Artikel auch gelesen?
Ja, ich habe ihn gelesen.
Willst du mir ganz kurz, bevor ich dazu rante, sagen, wie du den fandest?
Ich war erschrocken.
Oder?
Ich fand ihn ekelhaft bis widerlich, aber auch, weil eine Person, die ich noch niemals zwar selbst getroffen habe, aber die da als, die da sehr zur Zielscheibe gemacht wurde, ja. Eine tolle Person, die ich sehr schätze und auch ihre Arbeit schätze, wo ich mir denke, nein.
Nee, so einfach nicht, ne? Dann fange ich jetzt mal an. Also, dieser Artikel ist so zynisch und so verbittert, dass ich mich wirklich gefragt habe, woher kommen all diese Emotionen, zudem auch noch von einer Frau, deren Namen nachzuurteilen, auch irgendwie eine Person of Color ist, wo man sich so denkt, warum, Schwester, warum? Und dann auch noch so ohne Not. Der Artikel ist nicht nur bitter und zynisch, sondern er ist einfach schlicht und ergreifend komplett daneben, weil er nämlich Menschen angreift, die A, mit ihren eigenen Traumata kämpfen und B, diese Traumata einfach auch im Kampf gegen Rassismus offenlegen. Diese Personen machen sich durch ihre Arbeit extrem angreifbar und daraus dann irgendwie abzuleiten, dass sie so eine Art Geschäftsmodell daraus machen würden. Also ein Geschäftsmodell aus der Empörung und dann unter Umständen vielleicht sogar irgendwelche monetären Gewinne oder sowas daran hätten. Also das fand ich so widerlich, wo ich auch so dachte, ey Moment, du kannst dieses Trauma dieser Menschen nicht verharmlosen. Und ihnen dann noch vorwerfen, sie würden das einfach nur so geschäftsmäßig betreiben.
Ganz genau.
Das ist doch scheiße.
Ja, ich fand's widerlich, vor allem weil Quattro Milf, a.k.a. Jasmina, da auch so als Person rausgegriffen wurde, als eine Person, die quasi mit ihren Rassismuserfahrungen jetzt das große Geld macht und quasi alle weißen Menschen unter Generalverdacht stellt. Ja, denn alle Menschen, ergo auch weiße Menschen, sind halt nun mal rassistisch.
Mhm. Rassistisch sozialisiert.
So, ja, rassistisch sozialisiert, aber auch rassistisch in ihrem Verhalten und ja. Auch in ihrem Denken. Und surprise, surprise, natürlich auch schwarze Menschen. Aber das Problemchen oder der Twist bei der ganzen Sache ist halt, dass schwarze Menschen nicht von Rassismus profitieren, weiße Menschen tun es schon. Und wenn man das halt dann so macht, wie es Quattro Milf macht, nämlich mit einer sehr, sehr coolen, sehr, sehr witzigen, manchmal auch sehr, sehr emotionalen, aber auch vollkommen berechtigten Art und Weise, dann ist das kein Geschäftsmodell. Mhm. Und selbst wenn es eins wäre, wäre es überhaupt nicht schlimm, denn es wäre ein Tool gegen Rassismus, gegen das wir uns alle, also dieses Tool, wo wir uns alle committen sollten, dass wir auf Rassismus halt keinen Bock haben.
Ja, es geht in dem Zusammenhang ja nicht nur um Jasmina, die wurde da so rausgepickt, was auch komplett unfair ist, sondern es geht einfach darum, dass du Menschen, die rassistische Erfahrungen gemacht haben, sagen möchtest, wie sie damit umzugehen haben. Wie wütend sie sein dürfen, wie emotional angegangen sie sein dürfen, weil also da jetzt so sauer zu sein und so, das bringt ja der Sache nichts. Ja? Weil immer dann sofort irgendwie Rassismus zu schreien und so, damit würde man dann ja auch eben weiße Allies verschrecken und so weiter und so fort. Darüber habe ich mich sehr geärgert und deswegen wollte ich dazu heute ranten. Beziehungsweise und wir haben heute gerantet.
Wir haben zusammen gerantet. Und wer schäbig ist, bekommt ganz sicher keinen Blick von mir in die Sterne.
Oh.
Und deswegen switchen wir mal rüber.
Tareks Sternstunde.
Dumm-di-dumm, da sind wir schon wieder. Am Ende, fast am Ende von Tratsch und Tacheles. Und jetzt habe ich mir gedacht, ne, bei dieser besonderen, denn alle Folgen sind ja besonders, aber diese Folge noch mal ein bisschen mehr, denn es hat ja fast geknistert hier zwischen uns beiden, Hadi. Ne?
Ja.
Das war eine harte Nummer vorhin bei deinem Tratsch, ne?
Bei Kim und Kanye.
Uiuiui. Hi, haben wir nochmal Glück gehabt, wir beiden. Aber deswegen sollten wir jetzt mal gucken, weil Hadi, auch wenn wir vielleicht nicht immer einer Meinung sind,
ja,
möchte ich natürlich nur das Beste für dich.
Oh.
Und blicke auch dieses Mal für dich in die Sternchen, beziehungsweise habe auch für dich wieder das Horoskop dabei, aber auch noch für eine andere Person, nämlich für meine liebe Schnuckerbucki-Bicki-Dicki-Dicki, Kimi.
Kim Karl, oh Gott, okay.
Natürlich,
also
für wen sonst, für Kimi, wenn du zuhörst, ich bin da, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Kim ist nämlich Waage.
Ja, ich bin Jungfrau.
Ja, Hadi, das wissen wir mittlerweile.
Ich sag's ja nur.
Wow.
Ich bin übrigens Jungfrau.
So, also zu dir kommen wir gleich. Bitte beruhige dich, denn das ist Tareks Sternstunde. Normalerweise schaue ich immer, was steht denn als Horoskop für Hadi oder halt auch dann die bekannte Person, in diesem Fall für Kim, in der InTouch. Normalerweise muss ich sagen, war ich sehr, sehr immer überrascht, positiv überrascht über die tolle Berichterstattung beim Horoskop.
Ja.
Dieses Mal war ich entsetzt.
Komplett daneben.
Es hat mir einfach nicht gefallen.
Okay. Ach so.
Es hat einfach nicht der
ist
Wahrheit.
Ist das eine Option?
Bei meiner Sternstunde schon, denn ich mache mir die Sternchen, so wie ich sie will. Und deswegen dachte ich mir, schaue ich mal einfach in die Okay. Und tada, die Okay schreibt im Horoskop genau das, was ich diese Woche hören möchte. Ich fange mal an mit Kim, ja? Und dann bist du dran, liebe Hadi. Waage, ich drehe wirklich durch, ne? Noch verdüstert Venus den Liebeshimmel.
Oha.
Ich kann nicht mehr. Aber Merkur ist ja auch noch da, Gott sei Dank. Und Jupiter und Saturn. Was jetzt in die Brüche geht, war überfällig. Ich sterbe. Wer aber an die Liebe glaubt und daran arbeitet, wird schon bald happy strahlen. Also Leute, die Sterne wissen, Kim Kardashian wird sich scheiden lassen und dann mit diesem tollen, sehr, sehr gut aussehenden, fern von jeder toxischen Männlichkeit behafteten Kommentator von CNN die neue große Liebe finden.
An der Stelle möchte ich aber noch mal ganz kurz einen Shoutout schicken an das Promi-Orakel.
Stimmt.
Von der letzten Woche, von unserer letzten Ausgabe.
Stimmt,
das irgendwie Kind Nummer 5 prophezeit hat. Also setzen 6. Aber gut, okay, das hat
ich
jetzt gepasst.
Ich bin aber
gepasst.
Jetzt auch bei der Okay.
Jetzt bist du,
denn
also,
die InTouch ist ja schon wegen dem Promi-Orakel. Gut,
hat
dass
sich das qualifiziert.
Sagst. Die ist schon raus für mich.
Ja.
Also Hadi, pass auf. Jungfrau, wie wäre es denn, mit dem Satz, etwas Neues auszuprobieren. Mit den beiden Liebessternen Venus und Mars im Horoskop machen Experimente Spaß. Und sie können ihnen neue Welten erschließen. Auch erotische.
Oh, miau.
Hadi, das heißt, du wirst tollen GV haben.
Ich werde toll, ja, so wie die Bridgerton-Mäuse, ja? Genau so.
Genau die wirst du haben. Einfach so einmal kurz rangepustet, hochgetragen und roppala, roppala, roppala. Und auf einmal kommen beide, yay, und so das gleichzeitig.
Und so ist es vorbei, ja, schön, tolle Aussichten für mich. Toll.
Oh, ich hatte jetzt aber auch gerade einen. Ich hatte gerade einen Orgasmus. Halleluja.
Ein spirituellen Orgasmus.
Durch die Sterne hindurch, weil GV hat ich schon lange nicht mehr. Mein Sex habe ich mit den Sternen. Oh, ich bin ganz groggy.
Und in dem Sinne muss ich Tarek Tesla erstmal bis zur nächsten Ausgabe von Tratsch und Tacheles erholen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr eigentlich Team Kanye oder Team Kimmy seid. Ihr könnt uns auch gerne mitteilen, wie ihr Bridgerton gefunden habt. Hinterlasst uns einen Kommentar.
Ja.
Abonniert uns und folgt uns. Und dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe von Tratsch und Tacheles wieder.
Ciao, ciao, ihr kleinen Sternschnuten. Sternschnuppen. Tada.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kubel und Laura Prohl.
Redaktion Hatmet Tesfay, Tarek Tesfu, Kate Kubel, Samuel Benke und Laura Prohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz genau. What she said.